kiinteeseen anki, rolaipen jys on jyl, tuparai jys on jyl,
Gestern gab es ja die Frage, was in welcher Weise Shinrisi hilft. Lama erinnert sich jetzt nicht mehr. Was hat er denn dazu gestern gesagt? Er muss jetzt einfach aufpassen, er erinnert sich manchmal nicht. Nicht, dass er das jetzt das Gegenteil von dem sagt, was er gestern... Es gibt hier eben, gestern wurden Erklärungen gegeben zu Mitgefühl, wo man beschrieben hat, welche drei Arten von Mitgefühl es gibt. Heute wird Treo Lama jetzt noch darauf eingehen, auch auf die Abstufungen von Mitgefühl im Buddhismus. Da gibt es auch eine dreiteilige Abstufung von Mitgefühl, nämlich zunächst einmal das, was Liebe, Zuneigung genannt wird, dann darüber hinaus die liebevolle Güte und die dritte Stufe dann eben Mitgefühl in dem Sinne von, dass man sich wirklich darauf ausrichtet, auf die Methoden ausrichtet, die das Leid sämtlicher Wesen entfernen. Und wenn man hier jetzt sich anschaut, das Entwickeln von Liebe, von Zuneigung, dann ist das ja eben ein Prozess, damit fängt man an, das ist die Grundlage und von da aus weitet man das Ganze aus. Und da gibt es eben so, dass es zum Beispiel in der eigenen Familie ist es oft so, dass es da Leute gibt, die man nicht mag, wo man ein Problem mit hat und zu denen geht man nicht hin. Also das sind einfach so Leute, wo man die Auffassung hat, wo eine Abneigung da ist und da hat man auch keine Lust hinzugehen, die möchte man nicht sehen. Da fängt man nicht an zu praktizieren. Also man fängt nicht an, sich damit auszurichten, zuerst auf sie, sondern lasst das für eine Weile beiseite, praktiziert so ein bisschen Gleichmut in dem Zusammenhang und richtet sich zunächst einmal, oder lässt sie mal zunächst mal links liegen und richtet sich zunächst auf dann eben andere Wesen aus. Man kann sich dann auch darauf ausrichten, auf sämtliche Wesen im Ganzen und allmählich eben in Bezug auf alle Wesen Mitgefühl zu entwickeln. Und wenn man das dann schafft, das Mitgefühl ausdehnt, dann entwickelt man mit der Zeit auch Mitgefühl für die Liebe, Zuneigung für die, die einem nahestehen, mit denen man dann auch zum Beispiel Schwierigkeiten hat. Normalerweise in den Texten ist die Reihenfolge, wie man eben vorgeht bei der Praxis vom Entwickeln von Mitgefühl, eben so, dass man liebevolle Güte hat, dann das zweite Mitgefühl, dann Mitfreude und dann Gleichmut, wenn ihr zum Beispiel an diese vier Zeilen denkt, die wir eingangs rezitieren. Also das ist so, wie man das in den Texten findet. Wenn wir das jetzt praktizieren, dann müssen wir es eigentlich gerade in umgekehrter Reihenfolge machen. Das heißt, wir fangen an bei Gleichmut. Und bei Gleichmut oder Tongnyum auf Tibetisch fangen wir an und das ist etwas, was man zunächst braucht. Das ist das Erste, was man braucht. Gleichmut kann man, auch wenn man den sich anschaut, da gibt es unterschiedliche Arten von Gleichmut. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Gleichmut. Einerseits den Gleichmut, der nicht unterscheidet in irgendwelche Unterteilungen wie groß, klein, nahestehend oder weiter weg. Also es gibt diese Art von Gleichmut, die wirklich gleichmütig ist in dem Sinne, dass man keine Unterscheidungen trifft. Dann gibt es aber noch eine weitere Art von, oder das im Tibetischen hat der Ausdruck auch noch die weitere Bedeutung, was bei uns vielleicht eher Gleichgültigkeit wäre oder nahe Gleichmut vielleicht auch, kann man es auch so sagen, nämlich dass man die Sache erstmal links liegen lässt, dass man sich nicht damit beschäftigt und das erstmal ausklammert. Und das ist die Sache, die wir zuerst brauchen. Also wenn man praktiziert im Zusammenhang mit Leuten, mit denen man engen Kontakt hat, die einem viele Schwierigkeiten bereiten, das sind nicht die, mit denen man anfängt, Mitgefühl zu entwickeln. Die klammert man erstmal aus und da kommt man dann später hin zurück. Also erstmal Gleichmut in dem Sinne braucht man da. Mhm. Aber das heißt hier nicht, dass man die fallen lassen soll, dass man hier sich überhaupt nicht mehr darauf ausrichtet, ihnen zu helfen. Es geht darum, dass hier jetzt man einfach bei der Beschäftigung, wo es darum geht, Mitgefühl zu entwickeln eingangs, wo man da am Anfang steht, dass nicht die geeigneten Objekte sind dahingehend, dass man es einfach nicht schafft, in Bezug auf sie Mitgefühl zu entwickeln. Das hat was mit unserer Kapazität jetzt im Augenblick zu tun, dass wir einfach nicht in der Lage sind, für den Augenblick das so zu machen, dass wir hier was Sinnvolles dabei entwickeln können. Und das heißt nicht, dass wir sie einfach völlig ignorieren oder ausschließen sollen, dass wir sie aus unserem Bodhicitta sozusagen ausschließen sollen. Das ist ja auch eben eine der hauptsächlichen Probleme beim Entwickeln von Bodhicitta, eine der Wurzelverfehlungen im Bodhisattva-Gelübde, dass man Wesen ausschließt. Das ist nicht gemeint. Man macht Wunschgebete dafür, dass man in der Lage sein wird, ihnen helfen zu können, zukünftig auch verbunden damit. Also sie links liegen lassen heißt in dem Falle nicht, sie auszuschließen, sondern sie in der Praxis links liegen zu lassen, erst einmal, aber Wunschgebete gleichzeitig in der Praxis des Entwickelns von Mitgefühl auszuklammern, aber gleichzeitig Wunschgebete zu machen, in der Zukunft fähig zu sein. Und wenn man dann Mitgefühl weiterentwickelt und dann auch in der Lage ist, sie mit einzuschließen, dann kann man sie natürlich auch mit einschließen. Was Mitgefühl angeht, da gibt es oft eben bei uns auch, jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Bodhisattva-Gelübde im Westen, so ein bisschen eine problematische Haltung dazu, dass man eben denkt, wenn man das Bodhisattva-Gelübde nimmt, dass man sofort alles umsetzen muss, was damit einhergeht, dass man denkt, es ist jetzt nicht in Ordnung, wenn ich nicht gegenüber allen Mitgefühl sofort empfinde. Und das ist natürlich ein gewisser Druck, unter dem man sich setzt, der dann Schwierigkeiten bereitet und auch gerade dann vielleicht dazu führt, dass man versucht, im Zusammenhang mit Menschen zu praktizieren, wo es einem noch nicht gelingt und dann da natürlich dann auch Frust mit entsteht. Das ist gerade der Zweck, warum oder einer der Gründe für Wunschgebete im Buddhismus, nämlich ist gerade der Nutzen davon, dass man hier Wege des Strebens, Wunschgebete praktiziert, in der Lage zu sein, etwas zu tun, was man jetzt noch nicht kann. Dass man sich darauf ausrichtet, eben in der Zukunft in der Lage sein, das zu tun. Und das ist etwas, was langsam entsteht durch die Praxis, nicht was man sofort von Anfang an können muss. Ja, vorübergehend eben der Punkt hier, das auszuklammern, also Wesen auszuklammern, mit dem es einem eben nicht gelingt, Mitgefühl zu entwickeln und sich erst auf andere auszurichten, wo es einem möglich ist. Und dementsprechend sind ja auch die Anleitungen im Geistestraining gefasst. Da gibt es ja zum Beispiel die Anleitung, dass man eben zunächst sich auf das Wesen ausrichtet, mit dem man gut klarkommt, man selber. Man richtet sich darauf aus, was man sich klar macht, was ist das Wohlergehen für mich selbst, also dass ich selbst Wohlergehen erlangen möchte. Ich selbst möchte Leid vermeiden, und indem man sich das bewusst macht für einen anderen, für einen selbst, kann man das dann eben übertragen und auch verstehen, dass es anderen ganz genauso geht. Wie wir normalerweise funktionieren, ist, dass wir das zulassen, dass das passiert, eben Wohlergehen, beziehungsweise das Vermeiden von Leid für uns selbst. Also wir gestehen uns das selbst zu, wir finden es wichtig, dass es uns selbst gut geht und dass wir frei sind von Leid. Wenn es dann um andere geht, denen gestehen wir das nicht zu, weil wir sind wichtiger. Also für uns darf das passieren, dass andere danach streben, dass es ihnen gut geht oder frei sein mögen von Leid, das sehen wir als nicht so besonders an. Also das ist bei ihnen nicht legitim, bei uns schon. Und wenn wir das eben kontemplieren, wie sich es bei uns verhält, dann verstehen wir auch, dass es bei anderen genauso ist. Und haben dann eben so umgehend auch ein bisschen Gleichmut, dass wir verstehen, dass andere genauso sind wie wir. Das ist also die erste Facette, dass man sich hier eben auf einen selbst als Objekt ausrichtet und von sich ausgehend Gleichmut entwickelt, beziehungsweise Mitgefühl entwickelt, indem man von sich aus das Mitgefühl auf andere überträgt. Hier der zweite Schritt ist eben dann, dass man hier, indem man die Ursachen bei sich selbst versteht, wie man selbst Leid vermeiden möchte, Wohlergehen erlangen möchte, eben versteht, dass es bei anderen ganz genauso ist. Und dann geht man eben über auf andere Personen, die einem nahestehen. Das können sein Mutter, Vater oder wer auch immer jemand ist, der in unserem Leben eine besondere Bedeutung spielt, in dem Sinne von, dass wir da große Güte empfangen haben. Ja? Es muss natürlich jemand sein, von dem wir große Güte empfangen haben, für den wir eine große Zuneigung natürlicherweise empfinden. Und das in Bezug auf diese Person machen wir uns dann klar, dass eben auch sie Wohlergehen genauso wie wir haben möchten und das manchmal eben nicht oder in der Regel nicht bekommen. Und genauso wie wir, dass sie Leid vermeiden möchten, es ihnen aber nicht gelingt und entwickeln in dem Zusammenhang dann eben Mitgefühl für sie. Und das dehnen wir dann allmählich aus, von ihnen auf immer weiter entfernte Personen, bis es sich ausdehnt auf alle Wesen. Also allmählich erweitern wir das, bis wir die Ausrichtung haben, in Bezug auf alle Wesen Mitgefühl zu empfinden. Das Ganze geht eben aus von uns und dann wird es übertragen auf uns Nahestehende und dann eben immer weiter. Ja, wenn man heutzutage eben sagt, ausrichten auf die Mutter, um in Bezug auf sie Mitgefühl zu entwickeln, das ist normalerweise das Beispiel oder die Vorgehensweise, die im Buddhismus verwendet wird, dass man sich auf die Mutter ausrichtet oder Vater, dann ist es heute eben so, dass viele Leute dann gleich aufspringen und sagen, ja, aber ich habe solche Probleme mit Vater und Mutter, das ist kein geeignetes Objekt. Das mag sein, es sind Probleme, die man jetzt gerade hat, das kommt vor, aber man sollte sich dann trotzdem immer noch vor Augen führen, wie die Situation aussah, als man ein kleines Baby war, als man gerade als Säugling auf die Welt gekommen ist. Man war ja vollkommen hilflos der Welt ausgeliefert und ohne Vater und Mutter wäre man gestorben. Das heißt, Vater und Mutter haben alles für einen getan, für einen Sorge getragen als kleiner Säugling, haben ermöglicht, dass wir überleben. So gesehen ist da auf jeden Fall viel Güte uns zuteil geworden. Allgemein natürlich auch viel Güte von Seiten des Vaters, also nicht nur die Mütter, aber genauso viel wie von der Mutter in der Regel nicht. Also, wenn man das ganz genau drüber nachdenkt, wie das war, eben als man klein war und wie viel Güte man wirklich, wie viel man seiner Mutter verdankt, wenn man da wirklich genau drüber nachdenkt, dann wird man zu 100% in der Lage sein, Mitgefühl zu entwickeln in Bezug auf sie. In der Regel bleiben wir halt irgendwo an der Oberfläche und dann ist das irgendwie halt eine vage Angelegenheit. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Verhalten der Mutter anschauen, dann bei uns, wir denken dann meistens drüber nach, was sie so alles getan haben, um das Kind zu erziehen. Also konkrete Handlungen und dergleichen denken wir dran. Aber man muss auch mit einfassen, was noch alles darüber hinausgeht. Die ganzen Sorgen und Nöte, die Mütter haben in Bezug auf ihre Kinder, die sind auch sehr umfangreich. Da wird genau zugehört da drüben. Ja? Manche haben dann auch, wenn die Kinder erwachsen sind, noch große Sorgen und Nöte. Ja, aber ganz besonders ist es eben der Fall, wenn sie klein sind. Ja, und das ist dann so, wenn man diese Zuneigung, die man von den Eltern gekriegt hat und was dort passiert ist, oft ist es ist dann in der Regel so, dass man diese Güte eben nicht sich dessen nicht klar ist. Es ist ja so, wenn man es anschaut, ob jetzt die Eltern über viele Möglichkeiten verfügen oder nicht, ihre Wünsche und Sorgen und Nöten den Kindern zu helfen, die sind gleichermaßen da. Es gibt natürlich Unterschiede, was sie an Möglichkeiten haben. Und wenn wir dann erwachsen sind, erinnern wir uns in der Regel nicht an diese Güte der Eltern. Wir halten uns das nicht vor Augen. Aber das war in der Tat dann da. Und wenn wir dann selber Eltern werden, dann ist es halt eine Frage von Karma, denn was sich dann zeigt. Denn genauso wie wir diese Güte, Wertschätzung gegen den Eltern über nicht dargebracht haben, machen es unsere Kinder dann genauso. Da erfahren wir dann auch keine Wertschätzung in diesem Umfang für die Güte, die uns zuteil geworden ist. Aus buddhistischer Sicht ist es so, dass es sich hier dann um ein sehr ausgeprägtes, sehr intensives Karma handelt, das wir ansammeln, dadurch, dass wir eben die Güte unserer Eltern nicht erwidern. Uns ist so viel Güte zuteil geworden und wir erwidern es nicht, und das ist natürlich eine sehr intensive karmische Bindung, die dadurch entsteht. Eigentlich, wenn wir die ganze Zeit dann mögen alle Wesen Glück und die Ursache von Glück haben und so weiter rezitieren, sollte man eigentlich hier hinzufügen, sollen die Mütter sämtliche Wesen Glück und Ursachen von Glück erhalten. Man sollte eigentlich die Mütter hier noch mit hineinnehmen in diese Zeilen, wenn wir das rezitieren. Es gibt hier zwei Ansätze, wie man das auch praktizieren kann, Mitgefühl zu entwickeln. Man kann es von zwei Seiten aufziehen. Und einerseits haben wir mal die Eltern, die Mutter, die uns so viel Güte hat zuteil werden lassen, aus diesem Leben. Das ist also diese intensive Bindung, die wir in diesem Leben haben, die Güte, die wir empfangen haben, das setzen wir an. Und dann können wir eben entsprechend Asangas Tradition der umfangreichen Praxis des Mahayana, können wir eben so herangehen, dass wir uns dann vor Augen führen, dass wir seit anfangslosen Zeiten Wiedergeburt angenommen haben im Daseinskreislauf und dementsprechend wir alle möglichen Mütter aus früheren Lebenszeiten haben. Das heißt, also sämtliche Wesen eigentlich in früheren Lebenszeiten unsere Mütter waren. Wenn wir das verstehen, wenn wir das kontemplieren, dann können wir daraus eben diese liebevolle Güte in Bezug auf unsere Mutter, die wir da entwickeln, ausdehnen auf sämtliche Wesen. Ein anderer Ansatz ist der tiefgründige Ansatz des Mahayana von Nagarjuna, wo man dann eben daran geht und sich eben überlegt, so wie ich Wohlergehen erlangen möchte, möchten es auch alle anderen, so wie ich Leid vermeiden möchte, möchten es auch alle anderen. Und man geht hier über so dieses genaue Verständnis der Gleichheit von einem Selbst und anderen in diesem Zusammenhang aus und entwickelt über diese Gleichheit, über diesen Gleichmut oder Gleichheit in diesem Sinne Mitgefühl. Und das ist eben der eine Ansatz, dass man zum Beispiel mittels Geistestraining vorgeht, durch eben diese beiden unterschiedlichen Ansätze von Asanga und Nagarjuna, wie erklärt, die eben auch enthalten sind in vielen buddhistischen Sutras, wo es eben entsprechende Erklärungen gibt, die damit damit übereinstimmen, beziehungsweise anderen Texten aus der Praxis des Geistestraining. Und in der Form schult man seinen Geist, übt seinen Geist, trainiert seinen Geist und geht durch diese verschiedenen Abfolgen von Kontemplationen durch und dehnt damit sein Mitgefühl immer weiter aus, bis es eben grenzenlos wird, so wie bei Bodhisattvas, also dass es dem Mitgefühl von Bodhisattvas entspricht letztlich. Aber das ist ein stufenweiser Prozess, bei dem man eben sich allmählich dorthin entwickelt. Wenn man schnell auch vorgehen möchte und schnell eben Mitgefühl hervorbringen möchte, gibt es eben noch die Möglichkeit, zusätzlich Methoden des Vajrayana anzuwenden, wie die Praxis auf den Yidam Shinresi, bei der man dann eben hier durch die segensreiche Unterstützung direkt eine Verbindung herstellt zu dem in unserer Buddha-Natur bereits dem Wesen nach enthaltene Mitgefühl, dass wir das hervorholen, dass wir hier direkt Mitgefühl durch die segensreiche Unterstützung von Shinresi in uns wachrufen können.
Oh ja.
Und in dem Ansatz eben von Asanga Nagarjuna, bei dem man eben sich hier im Geistestraining schult, den Geist reinigt, ist die Frage eben, was ist es, dass man, also eigentlich, da ist eben auch die Bedeutung von Geistestraining hier im Prinzip auch, dass man den Geist reinigt, einer geistigen Reinigung, dahingehend, dass man hier so vorgeht, dass die Grundlage von dem, was man übt, was man reinigt, eben das Festhalten am wahren Wesen, das Festhalten der eigenen Person ist, indem man das eben allmählich aufweicht, vermindert. Man geht hier also so vor, dass diese Methode des Geistestraining ein Gegenmittel ist gegen das Festhalten an eigenen Personen, an den eigenen Belangen, die ins Zentrum zu stellen. Und dadurch entwickelt man sich allmählich voran und damit geht eben deswegen auch entsprechend, wie gestern erklärt, eine Verwirklichung der Leerheit letztlich einher. Ja, meist ist bei uns so, dass man im Zusammenhang mit Lojong sich bei uns eher ums Studieren handelt. Das sind die beiden be gleichen Begriffe auf Tibetisch, also ähnlich klingende Begriffe, Lobjong und Lojong. Bei uns ist unser Lojong ist meistens ein Lobjong, ein Studieren, statt einem Lojong, bei dem man wirklich den Geist verändert. Es ist dann meistens so, wenn Lojong-Erklärungen, Geistestrainingserklärungen gegeben werden, dann ist die Reaktion so: Ah ja, habe ich verstanden. Ja, es ist aber. Nicht nur, aber dann kommt nicht die Frage auf, habe ich meinen Geist gewandelt, habe ich meinen Geist geschult, habe ich meinen Geist gereinigt, sondern ich habe es verstanden und das ist was anderes. Er hat ja auch schon gestern ein bisschen was dazu gesagt. Ne? Beim Geistestraining ist es eben so, dass es hier nicht nur darum geht, es zu verstehen, sondern es geht darum, wirklich den Geist zu schulen. Und das bedeutet, dass man das verhaftet seinen eigenen Belangen, dass man diese Idee von Eigenbezogenheit vermindert. Wenn wir die Situation haben, das sind jetzt zwei Leute, die hier sitzen und Dalai Lama hat eine ganz starke Eigenbezogenheit, ich auch, und dann wird es schwierig werden in unserer Beziehung. Dann werden wir Probleme miteinander haben, jede Menge. Wenn es uns gelingt, allmählich unsere beide Eigenbezogenheit abzubauen, können wir allmählich auch eine gute Beziehung beginnen. Es langt aber auch schon, wenn einer von den beiden das vermindert in dem Augenblick, dann, wenn wir beide eine starke Eigenbezogenheit haben, dann treffen wir halt einfach hart aufeinander, weil jeder was anderes möchte und das den anderen nicht für wichtig nimmt. Wenn wenigstens einer von beiden sie vermindert, Dalai Lama baut sie ab und bei mir bleibt sie ganz stark da, dann kann er immer noch mit mir zurechtkommen, weil er dann etwas entspannter ist im Umgang. Mit dem. Es ist dann nicht mehr so schlimm, wenn dass ich die Sachen für mich möchte, dann denkt er sich, okay, dann lass ihn halt. Hier, das Geistestraining beginnt eben da, dass man sich klar wird über Leerheit an dem Punkt, dass man ein allgemeines Verständnis von Leerheit entwickelt, dass man sich das ganz klar macht. Und denn das Ziel, worauf das am Ende dann hinläuft, ist, dass man dahin kommt zu dem Punkt, dass man die Ich-Bezogenheit, dass man das Festhalten an dem wahren Wesen der Person und den Dingen aufgibt, völlig überwindet. Die Art und Weise, wie der Buddha vorgegangen ist, war eben auch darauf abgestimmt. Denn wenn er direkt über Leerheit gesprochen hat, über die Leerheit der Dinge, dann hat das auch bei vielen Angst hervorgerufen. Das war unangenehm, das zu hören. Dementsprechend hat er dann einfach praktische Methoden entwickelt, die eben in dem Sinne funktionieren, dass sie die Wesen allmählich hinführen. Und da gibt es auch manchmal die Sichtweise, dass eben die Leerheit des Buddha, dass die Sichtweise des Buddhas Leerheit sei, dass seine eigentliche Sichtweise die der Leerheit sei, dass alle Dinge leer sind, dass es da überhaupt nichts gibt. Und das ist natürlich ein falsches Verständnis, was eher die Idee ist, dass die Leerheit das Wesen der Dinge ist. Und das ist ein Unterschied. Das Wesen der Dinge, es ist einfach ihre Natur, leer zu sein. Das ist ihre Natur, nicht, dass alles überhaupt nicht existiert. Dalai Lama hat hier eine bestimmte Meinung auch zur buddhistischen Lehre. Vielleicht liegt er hier falsch, aber er denkt, dass eben in der Art und Weise, wie der Buddha gelehrt hat, da ist ja die erste Lehre, die er gelehrt hat, sind die vier edlen Wahrheiten, die in Varanasi gelehrt wurden. Und die implizieren eben auch das Vorhandensein von einem Selbst, so wie er es dort gelehrt hat. Das wird hier nicht ausgeschlossen. Also da wird von einer Wesenheit ausgegangen. Und er denkt eben, dass hier, wenn der Buddha hier gelehrt hatte, dass es kein Wesen, kein Atman, wie die Idee im Hinduismus eben zu der Zeit war, gäbe, dann wäre das nicht verstanden worden. Und dann hätte es einfach Probleme gegeben, das zu lehren. Und hat aus pragmatischen Gründen das hier eben, also nicht die Wesenlosigkeit der Person oder eines wahren Wesens gelehrt. Im zweiten Zyklus der Dharma-Lehren, da wurde halt immer in den Paschnaparamita-Sutren, da wurde halt ganz explizit die Wesenlosigkeit des Selbst, die Wesenlosigkeit betont. Und Treo Lama denkt, dass es eben auch ähnlich ist wie im Lojong, dass man hier quasi als Ausgangsbasis das, was das Shravakayana oder Hinayana-Fahrzeug ist, der Punkt ist, an dem man startet und dann eben sich durch das Mahayana hin entwickelt in Form eines, eigentlich wie ein Geistestraining, dass die beiden ineinander fassen. Also es sind keine sich einander ausschließenden Ansätze, sondern die bauen einfach aufeinander aus und sind aufeinander auf und sind einfach ineinander greifende Methoden, dass man anfängt mit der erst einmal mit dem Selbst, von dem Selbst ausgehend sich schult, dass man allmählich hinkommt zu dem Verständnis, dass das Selbst wesenlos ist. Es gibt ja die Praxis des Geistestraining, wie sie in Tibet praktiziert wird, geht ja zurück auf Atishas Lehrer Serlingpa. Und einer seiner Lehrer war eben, wie auf Tibetisch genannt wird, Shambhipa. Und in der Lebensgeschichte von Shambhipa heißt es eben, die Art und Weise, wie er praktiziert hat, war, dass seine Sichtweise dem kleinen Fahrzeug entsprach, sprich besonders dem Sautrantika-Ansatz, dass er diesem folgte, und sein Verhalten aber jenes des Mahayana war. Also seine Verhaltensweise war die des Bodhisattva, entsprach der des Bodhisattva-Fahrzeugs, aber seine Sichtweise war die des Sautrantika-Fahrzeugs, wo eben hier durchaus noch ein Festhalten an einem wahren Wesen drin enthalten ist. Und die Art und Weise, wie das hier eben beschrieben wird, wie er praktiziert hat, macht eben auch deutlich, wie auch das Geistestraining funktioniert. Dass auch selbst wenn man von einem Festhalten an einem wahren Wesen ausgeht, man dann dadurch, dass man sich im Verhalten, in der Praxis des Mahayana schult und sich auf die anderen Wesen ausrichtet, auch dann, wenn die Sichtweise eine andere ist, man hier dann dadurch das Festhalten an einem wahren Wesen immer weiter vermindert, sodass dann auch eine Erkenntnis der Wesenlosigkeit folgt, auch wenn die Sichtweise nicht korrekt ist in dem Sinne. Und ist das, was Treho Lama jetzt heute sagt, sagt er das Gegenteil jetzt gerade von dem, was er gestern gesagt hat? Es ist ja jetzt einfach im Prinzip, so wie er es jetzt erklärt, ist eben bezogen auf die Abfolge von Praxis von einem Individuum. Das ist hier eine Besonderheit, wie er das jetzt darlegt. Ne? Nun, wenn wir uns Atisha anschauen, der ja der Ursprung oder derjenige Lama ist, durch den die Praxis des Lojong in den sieben Punkten nach Tibet gekommen ist, er hatte verschiedene Lehrer. Einer seiner Lehrer war zum Beispiel auch der wichtige Lehrer Naropa für unsere Tradition. Aber die Lojong-Praxis hat er eben in Indonesien, in Borobudur, von Meister Serlingpa erlernt. Und von ihm hat er die Übertragung für das 7-Punkte-Geistestraining erhalten. Dann weitere wichtige Lehrer, die er in dem Zusammenhang hatte, waren Dharmarakshita und der erwähnte Shambhipa. Der wird manchmal eben als Lehrer von Atisha angegeben, als auch als Lehrer von Serlingpa. Das ist nicht so ganz klar in den Biografien. Die Biografie, habe ich jetzt noch nachgefragt, die geht eben auf Dromtönpa, den Schüler von Atisha, zurück. Dromtönpa hat in der Biografie von Atisha eben über Shambhipa geredet. Und im Allgemeinen war es so, dass eben Atisha in der Art und Weise, wie er sich vor seinen Lehrern verneigt hat, wenn er ihrer gedacht hat, dass er dann eben die Hände oben am Kopf, am Scheitel faltete und dann zu ihnen eben sich ausrichtete. Wenn er aber sich auf Lama Serlingpa ausrichtete, dann faltete er die Hände vor dem Herzen. Und ihn haben dann eben Leute gefragt, warum er da diese Unterscheidung macht. Und er hat eben dann erklärt, ganz allgemein empfindet er die gleiche Güte gegenüber allen seinen Lehrern. Nur ist es bei Serlingpa so, dass er derjenige Lehrer war, von dem er eben die Geistestraining Instruktionen unter seiner Anleitung praktiziert hat, sodass es ihm tatsächlich gelang, Mitgefühl zu entwickeln, also die Herzensgüte zu entwickeln. Und dementsprechend faltete er die Hände auf Herzhöhe. Was hier jetzt die Sichtweise von Shambhipa, das Shambhipa geht ab. Was jetzt die Sichtweise von also Shambhipa angeht, der sowohl Lehrer, wohl eventuell von Serlingpa war oder direkt von Atisha auch, war eben die eine, die dem kleinen Fahrzeug entsprach. Und wenn hier die Rede davon ist, dass im kleinen Fahrzeug nicht die Wesenlosigkeit vollkommen dargelegt wurde, dann bezieht sich das, wie gestern schon erwähnt, gibt es ja zwei Facetten von der Wesenlosigkeit. Einmal die Wesenlosigkeit der individuellen Person und dementsprechend die Wesenlosigkeit auch der Gegebenheiten, der Phänomene, der Welt, der Dinge an sich. Und insbesondere diese zweite Facette, die Wesenlosigkeit der Gegebenheiten, die wird eben nicht gelehrt in dem Zusammenhang, sondern nur die Wesenlosigkeit der individuellen Person, das Atman. Das wurde auch von Anfang an nicht gelehrt. Das war vielleicht wohl nicht klar, weil der Ausdruck wird manchmal für das eine oder manchmal für eben nur einen Teil davon verwendet. Und hier war das so gemeint in dem Sinne, dass es sich nur auf die Wesenlosigkeit der Gegebenheiten bezogen hat. Das wurde eben im Zusammenhang mit den vier edlen Wahrheiten nicht gelehrt, die Wesenlosigkeit der Gegebenheiten. Und dementsprechend, wenn man da jetzt ausgeht von diesem Verständnis der Wesenlosigkeit, das sich nur auf die individuelle Person bezieht, dann ist es trotzdem so, dass man über eine Verhaltensweise, die mit dem Mahayana übereinstimmt, dadurch, dass man sich auf andere Wesen ausrichtet und fokussiert, auch durch dieses Entwickeln von Mitgefühl letztlich dahin kommt, auch die Wesenlosigkeit der Gegebenheiten zu entwickeln, auch wenn die Sichtweise eben nur die des kleinen Fahrzeugs war, die eigentlich einhergeht mit lediglich dem Verständnis der Wesenlosigkeit der Person. Man sieht ja eben einfach, wie unglaublich geschickt der Buddha war in seiner Lehrweise. Ja? Es gibt einfach Wesen, die hätten es nie akzeptiert, wenn die Leerheit, das Nichtvorhandensein einer Wesenheit in der Gegebenheiten gelehrt worden wäre. Und der Buddha hat ja einfach in der Art und Weise, wie er den Dharma gelehrt hat, zwar einerseits hier dann das Vorhandensein der Gegebenheiten nicht negiert, also hat hier nicht die Wesenlosigkeit der Gegebenheiten negiert, hat aber die Wesen in einer Art und Weise angeleitet, dass sie dann automatisch dort zu diesem Verständnis kommen, auch wenn sie am Anfang gar nicht diese Sichtweise haben oder diese Sichtweise vielleicht nicht für gut befinden. Also einfach die Art und Weise, wie er gelehrt hat, war, dass er die Leute dann trotzdem dorthin geführt hat, wo er sie hinhaben wollte. Mhm. Bei uns ist das Problem, also der Buddha hat da keine festen Gesetze aufgestellt, wie wer nicht an die Gegebenheiten der Dinge glaubt, der kann Mahayana nicht praktizieren oder dergleichen. Ja? Bei uns ist es oft so, dass wir das auffassen, weil wir eben kein gutes Verständnis haben und auch die Methoden nicht gut verstehen, dass wir oft so fixe Dinge machen, dass man dann sagt, ja, wenn man nicht an die Wesenlosigkeit der Gegebenheiten glaubt, dann ist das keine Mahayana-Praxis und das ist so ein bisschen wie Richtlinien auffassen, die es einzuhalten gilt für ordentliche Praxis. Ja, die Art und Weise eben für korrektes Verhalten im Buddhismus ist ja Zyltrim. Das besteht aus zwei Teilen. Zyl eben in Übereinstimmung damit, wie die Dinge sind, und Chim das entsprechende Verhalten. Es ist also ein Verhalten, das Übereinstimmung, das damit übereinstimmt, wie die Dinge sind. Und dementsprechend, wenn man versteht, wie die Dinge funktionieren, wie ihre Eigenschaften sind, dann verhält man sich entsprechend. Also sind Regeln, die damit übereinstimmen. Regeln, die mit der Natur der Dinge übereinstimmen. Und dann, wenn man das nicht versteht, wie die Dinge funktionieren, dann ist es einfach nur der zweite Teil, nämlich Trim, dann sind es nur Regeln. Ja? Da hat man das Gefühl, das sind irgendwelche Regeln, die auferlegt werden, Verhaltensregeln, aber es sind eben Regeln, die mit der Seinsweise der Dinge übereinstimmen. Das heißt, wenn man versteht, wie die Dinge funktionieren, dann sind es keine Regeln im Sinne von etwas Geschaffenem, sondern dann verhält man sich halt automatisch so, weil die Dinge so sind. Man kann sich einfach das Beispiel von jungen Mönchen anschauen. Es ist ja in Tibet ist ja die Sache sehr üblich, dass Kinder sehr früh Mönche werden. Und dann zu dem Zeitpunkt verstehen sie gar nicht, worum es da wirklich geht. Dementsprechend sind das einfach Regeln für sie, die sie einzuhalten haben, und machen das dann mehr oder weniger. Und dann entsprechend, wenn man Geistestraining praktiziert, wenn man studiert und lernt, dann versteht man, wie die Dinge funktionieren, und dann wird es eben nicht nur zu Regeln, sondern zu Regeln, die mit der Natur der Wirklichkeit übereinstimmen. Also ethisch korrektes Verhalten im Sinne des Buddhismus einfach dahingehend, weil sie dann verstehen, worum es geht. Vorher sind das halt einfach Regeln, die ihnen auch einen gewissen Schutz bieten, in einem gewissen Rahmen, aber es wird halt nicht verstanden, warum man das tut. Und es gab da eben auch eine Debatte zwischen einem Geshe und einem und Milarepa. Die hatten so eine kleine Debatte, weil der Geshe war in dieser Debatte eben sehr davon überzeugt, dass er eben dass er Zyltrim praktiziert, also dieses korrekte ethische Verhalten, und hat wohl Milarepa vorgeworfen, dass er das nicht tut. Und Milarepa hat einfach gesagt, du, ich habe Entsagung, definitives Verständnis von Samsara entwickelt. Bei mir ist alles Zyltrim dementsprechend. Bei mir ist alles Verhalten, das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen meinem Verhalten und deinem. Es sind ja ein bisschen Wortspiele, die dann auch hier hineinkommen. Also er sagt, es ist nicht im Widerspruch, dein Verhalten in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit und mein Verhalten in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, weil seins entsprach eben den Vinaya-Regeln beim Geshe, und bei ihm war es eben basierend auf seinem Verständnis, wie die Dinge sind, sein Verhalten automatisch. Und dann auch der Geshe hat eben ja auch das Vinaya studiert, und Vinaya oder Dülwa auf Tibetisch heißt eben eigentlich zähmen, ja, Zähmung, die Art und Weise, wie man seinen Geist zähmt. Und ja, Milarepa sagte, ja, ich kenne mich zwar nicht aus mit diesen Sichtweisen und mit dem Vinaya, mit dieser Art von Zähmung, aber ich habe meinen eigenen Geist gezähmt, also das ist, da ist Zähmung da, ja, da ist Vinaya da, natürlicherweise. Der Punkt ist einfach, es geht darum, eben dem Wesen nach, was das Vinaya ausmacht, ist eben, dass der Geist gezähmt wird. Und die Methode, wie man da vorgeht, ist halt in erster Linie, das fängt halt von der äußeren Ebene nach innen an. Man fängt an hier mit körperlicher Zähmung, mit körperlichen Regeln und allmählich kommen dann immer mehr Facetten von Körper, Rede und Geist dazu. Und am Ende ist das Ziel eben, den Geist zu zähmen, dass der Geist dadurch gezähmt wird. Ja, und da muss man aber auch aufpassen. Das ist hier, wenn man jetzt sagt, der Geist ist die Hauptsache und Körper und dergleichen sind dann nicht so wichtig. Da gibt es so Leute, die das so ganz nett formulieren und sagen, ja, in erster Linie, also sich direkt auf die Regeln ausrichten, die den Geist angehen und das andere ist nicht so wichtig. Aber man sollte halt hier im Kopf behalten, wenn der Geist gezähmt ist, wenn man sich in Einstimmung ist mit dem, wie die Wirklichkeit ist, dann impliziert es einfach ganz automatisch, dass Körper und Rede keine Negativität begehen und sich automatisch korrekt verhalten. Also man kann nicht sich auf den Geist ausrichten und dann körperlich allen möglichen Unfug betreiben. Das passt nicht zusammen. Ja, also die Idee, dass das mit dem Geist, dass das leicht sei, das stimmt nicht. Ja, und man ist ja auch nicht dumm. Also jetzt hier, wenn man sagt, man richtet sich auf den Geist aus, einzig auf die geistigen Regeln, es ist nicht so einfach und ist ja auch nicht dumm, wenn man dann sieht, auf körperlicher Ebene verhält man sich dann schlecht. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Wenn wir also das jetzt uns angeschaut haben, diese Progression vom Hinayana zum Mahayana, dann was finden wir da im Mahayana ausgeführt? Ganz auf den Punkt gebracht finden wir das im Herzsutra, dem Prajnaparamita Hridaya Sutra, in dem der Buddha eben allmählich die Leerheit sämtlicher Gegebenheiten etabliert hat. Also man fängt an mit den äußeren Objekten, mit den Sinnesfähigkeiten, mit dem Geist, der diese erlebt, mit den verschiedenen sogenannten Datus, den Konstituenten, die die Wirklichkeit ausmachen. Wird eben der Reihe nach, werden alle Elemente durchgegangen und eben ihre Leerheit dargelegt. Also auch mit den fünf Skandhas, diese Aussagen mit Leerheit ist Form, Form ist nicht anderes, Leerheit ist nicht anderes als Form. Dann wird es weiter fortgesponnen mit den anderen Skandhas, auch mit den anderen Elementen, die die Wirklichkeit ausmacht. Das wird alle Sachen werden durchgegangen und wo man am Ende hinkommt, ist, dass sämtliche Gegebenheiten leer sind. Mehr oder weniger wird hier nicht gelehrt. Es wird einfach die Leerheit sämtlicher Gegebenheiten wird dargelegt. Und das ist ja also, kann man zusammenfassen, die Kernaussage im Mahayana. Jetzt die Frage, wie hängt das mit dem Vajrayana zusammen? Wie ist die Verbindung zwischen Mahayana und Vajrayana? Wenn wir das nochmal kurz auf den Punkt bringen, was im Herzsutra im Mahayana hier gelehrt wird, schauen wir uns zum Beispiel das Beispiel der Glocke an. Wenn wir die nehmen und hier eben Stück für Stück, Faser für Faser, einzelnen Teile, die sich dort befinden, runternehmen, entfernen und gucken, gibt es da ein wahres Wesen drin, dann nehmen wir das alles auseinander, finden das wahre Wesen der Glocke nicht und haben dann sämtliche Teile plötzlich auseinandergenommen und haben immer noch kein wahres Wesen gefunden. Wir können das auch das Gleiche mit einem Auto machen, wir nehmen das Auto und zerlegen es in alle Einzelteile, aber in keinem dieser Teile finden wir das wahre Wesen des Autos und wir haben dann letztlich nur lauter Einzelteile, die, wenn sie eben zusammengefügt sind, man als Auto benennt, aber da findet sich kein wahres Wesen dahinter. Und genau das Gleiche ist eben, was der Buddha hier im Herzsutra eigentlich macht. Er nimmt alles, was die ganzen Gegebenheiten, die die Welt ausmachen, auseinander und schaut nach, ob sich darin ein wahres Wesen findet. Und da findet sich nichts. Alles, was bleibt, ist die Leerheit als Eigenschaft der Dinge. In der Art und Weise wird eben die Leerheit der Dinge etabliert. Und man geht hier so Stück für Stück durch. Man kann sich eben dann mit Hilfe von diesen Erklärungen und eben entsprechend dann für sich selbst diese Dinge logisch nachvollziehen, geht dann eben in Gedanken durch und vollzieht für sich Stück für Stück in der Welt einfach nach, dass die Gegebenheiten im Wesen nach leer sind und kommt da zu einem Verständnis davon. Was einem dann letztlich aber noch fehlt, ist eben das Verständnis, dass auch das, was diesen Prozess durchläuft, der eigene Geist, das Wesen des eigenen Geistes, der hier diese Prozesse nachvollzieht, dass der auch leer ist. Dieses Verständnis, das fehlt einem dann. Da kommt man nicht direkt dorthin. Dazu braucht man eben die Methoden des Vajrayana, indem man hier eben die fünf Skandhas transformiert, in die fünf Skandhas transformiert werden in die fünf Buddha-Weisheiten. Diese werden umgewandelt. Das gewöhnliche Bewusstsein wird zu Weisheit transformiert. Und dieser Prozess findet eben durch das Vajrayana statt, ohne das geht es nicht. Und wenn man, es heißt ja auch, dass man eben durch die Praxis von drei endlos langen Kalpas durch das Mahayana vollkommene Buddhaschaft verwirklicht. Wie passt das jetzt zusammen mit dem, was gerade gesagt wurde, dass es ja heißt, man braucht das Vajrayana, um vollige Buddhaschaft zu erlangen? Der Punkt ist, am Ende dieses Prozesses, ist es so, dass man eben am Ende dieser endlos langen Kalpas auf der 10. Bodhisattva-Stufe erhält man eben eine Ermächtigung, wenn ihr euch erinnert, von sämtlichen Buddhas. Und im Rahmen dieser Ermächtigung erlangt man Buddhaschaft. Das heißt, diese Ermächtigung der Lichtstrahlen, ausgesendet von sämtlichen Buddhas, so ist die Beschreibung, das ist die Ermächtigung, die man bekommt, um Buddhaschaft zu erlangen. Und das ist quasi auch gleichzeitig die Ermächtigung, die dann hier der Schlusspunkt dieses Prozesses ist, die übereinstimmt mit dem Vajrayana. Da ist die Ermächtigung ist eine Ermächtigung entsprechend eben des Vajrayana. Wenn die Komponente des Vajrayana nicht mit hineinkommt am Ende, dann wird man Buddhaschaft eben nicht verwirklichen. Das ist einfach der Punkt. Ja? In dem Sinne, dass es eben für das Entwickeln von absoluter Weisheit eben nötig ist, dass dieser Prozess am Ende stattfindet. Heißt aber nicht, Vorsicht, dass man deswegen, dass der Sutra-Ansatz deswegen beiseite zu lassen wäre, dass der minderwertig wäre oder irgendwas, sondern es einfach, das führt automatisch dazu. Also hier eine ganz einfache Antwort auf die Frage eben, was ist der Unterschied zwischen Leerheit und zwischen absoluter Weisheit, die du gestellt hattest. Wenn du dran denkst oder dir anschaust, Kinder spielen, wenn sie jung sind, mit Spielzeug und alle möglichen Sachen, die dann wichtig sind, sind für sie sehr, sehr bedeutsam, da hängt ihr Herz dran, da haben sie Freude dran an diesen Sachen. Wenn sie dann älter werden, werden sie nicht mehr als wichtig betrachtet. Dann verliert es so seine Bedeutung. Ebenso ist es eben mit der Welt, das Festhalten an der Wirklichkeit. Wenn Leerheit verwirklicht wird, dann verliert man auch das Festhalten an dieser Bedeutung dieser Dinge. Und wenn du zum Beispiel träumst, im Traum, da gibt es dann angenehmes Erleben, unangenehmes Erleben, Leid, Wohlergehen. Wenn man aufwacht, dann war das nicht wirklich. Dieses Nicht-Wirklich-Sein, Nicht-Wirklich, das ist ein anderes Wort, aber es ist letztlich gleichbedeutend mit Leerheit. Und hier die Sache ist eben, wenn bei Kindern, wenn sie dann später die Bedeutung von diesen Sachen verlieren, beziehungsweise beim Traum, wenn man dann hinterher aufwacht, dann versteht man das hinterher. Aber während man im Traum ist, wird es für wirklich gehalten und entsprechend hat man Wohlergehen und Leid. Bei Kindern, diese Sachen sind dann entsprechend wirklich. Und da haben sie dann, geht es ihnen auch gut mit oder sie haben dann eben auch Leiden entsprechend. Verwirklichung von Leerheit, das geht damit einher, dass man dann, während man die Dinge erlebt, nicht diese Schwierigkeiten hat. Also die Schwierigkeiten bleiben aus, weil man, während man mit den Dingen konfrontiert ist, ihre Leerheit verwirklicht und entsprechend nicht festhält und entsprechend kein Leid erlebt wird. Und wenn wir uns das Buddha-Lehre über Leerheit anschauen, dann gibt es hier verschiedene Klassifizierungen von Leerheit. Wir haben eine Einteilung in 25 Leerheiten, 18 Leerheiten, manchen Texten 16 Leerheiten. Dann wieder gibt es eine Unterteilung in 3 Leerheiten oder es wird nur Leerheit an sich dargelegt als einen Begriff. Und da gibt es halt verschiedene Unterteilungen. Wieso geschieht es? Der Grund ist, wenn man hier das aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, dann das ist eine Methode, um zu verhindern, dass die Leute die Idee kriegen, dass es da darum geht, dass da nichts, was auch immer, vorhanden wäre, dass da überhaupt nichts vorhanden wäre. So findet man zum Beispiel im Herzsutra eine Darlegung eben von 25 Leerheiten. Also wenn es heißt, dann Gefühle sind leer, die Skandhas sind leer und so weiter, diese ganzen Aufzählungen, die da kommen, das sind 25 besondere Arten von Leerheit, die dargelegt werden. Er versucht es zu erklären, mal vielleicht gelingt es. Wenn wir uns jetzt ein Haus vorstellen, ganz stabil, solide gebautes Haus, das, wo man vergessen hat, Fenster oder sowas einzubauen. Also es ist ganz duster da drin. Schwarz-finster, ja, ist es im Inneren. Und dann, wenn man sich da hineinbegibt, ist alles finster und duster. Die Frage ist jetzt, wo kommt diese Finsternis her? Ist die vorher schon da gewesen? Ist das also eine Finsternis, die einfach gegeben ist? Oder entsteht diese Finsternis durch das Haus? Produziert das Haus diese Finsternis? Eben, das ist nicht vorher schon da gewesen, diese Leere. Die ist aufgrund des Hauses entstanden hier. Also diese Finsternis ist aufgrund des Hauses entstanden. Die war nicht schon vorher da. Und ähnlich verhält es sich mit der Leerheit. Wenn wir uns die fünf Skandas anschauen, basierend auf den fünf Skandas, kommt es eben zum Festhalten an einem wahren Wesen. Das ist nicht vorher schon da gewesen, sondern hier vergleichsweise damit, das ist entsprechend der Aspekt der Leerheit. So wie das Haus leer davon ist, dass von vornherein hier Finsternis da ist. Genau, in gleichen Weise ist es in Bezug auf die fünf Skandas, sind die fünf Skandas leer davon, dass hier ein wahres Wesen vorher schon da gewesen wäre. Das ist auf der Grundlage der fünf Skandas, dass ein wahres Wesen vorher schon da gewesen wäre. Es ist auf der Grundlage der fünf Skandas, dass ein Festhalten an einem wahren Wesen entstanden ist. Also der Punkt ist, du hast das Haus finster innen drin und das Haus, die Finsternis war aber war vorher nicht da. Die ist durch das Haus entstanden. Das heißt, es ist leer davon, dass es eine wahre Finsternis, dass es eine wahre, wirklich vorhandene Finsternis gibt. Der Körper, basierend auf den fünf Skandas, oder die fünf Skandas, Teil davon ist ja der Körper, da hält man fest als ein wahres Wesen daran. Ja? Wirklich existierendes wahres Wesen. Und das ist entstanden auf der Grundlage der fünf Skandas, dieses Festhalten an einem wahren Wesen. Aber da ist kein wahres Wesen von vornherein da gewesen. Es ist leer davon, dass es da ein wirkliches Wesen von jeher gibt. Und das Haus ist auch nichts, was von irgendwie seit jeher einfach da wäre. Das sind einzelne Teile, die man zusammengefügt hat und dann ist ein Haus entstanden dadurch. In Abhängigkeit von diesen vielen Teilen hat sich dieses Haus entwickelt. Das Haus ist leer davon, seit jeher ein Haus zu sein. Leerheit in dem Sinne. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Verwechslung von Begriffen, aber schauen wir uns nochmal an, das Haus, wenn wir das Haus haben, das ist analog eben die fünf Skandas dafür und so wie eben auf der Grundlage des Hauses kommt es eben zu der Dunkelheit, es ist entstehende Abhängigkeit. Wenn das Haus nicht da ist, dann kommt es nicht zu der Dunkelheit da drin und entsprechend eben auf der Grundlage der fünf Skandas kommt es zum Festhalten, zum Anhaften. Man haftet an einem wahren Wesen in den fünf Skandas an. Das ist hier dann in dem bezogen auf die fünf Skanda gleichbedeutend mit dem Festhaften an Ich. Ja? Und die Grundlage, wo das stattfindet, das ist der Geist. Er findet im Geist statt. Und natürlich, das Wesen des Geistes ist die Buddha-Natur. Die wird auch manchmal das große Wesen genannt, das Wesen des Geistes. Ja? Das sind zwei andere Sachen. Ja? Also die muss man natürlich jetzt trennen. Wenn wir von dem wahren Wesen reden, ja. Obwohl die Buddha-Natur da ist, findet ein Anhaften an den fünf Skandas statt. Ja? Das ist aber hier was anderes, die sind separat. Wir haben dieses Festhalten und das wird eben überwunden, das Gegenmittel gegen das Festhalten an einer Wirklichkeit, an einem wahren Wesen der Person und in den Gegebenheiten, das wird eben überwunden durch die Erkenntnis von Leerheit. Derjenige, der die Leerheit erkennt, beziehungsweise dessen Kenntnis, was dann folgt, ist eben, dass die Grundlage für diese Erkenntnis, das, was dem zugrunde liegt, das, also die Basis oder das, was erkennt, das muss hier jetzt noch gewandelt werden in absolute Weisheit. Daraus muss absolute Weisheit werden. Es langt hier an dem Punkt nicht aus, dass einfach erkannt wird, dass alle Dinge nicht wahrhaft existent sind. Ja, das ist einfach ein Verständnis der Leerheit, da quasi hier die Komponente, dass man versteht, dass dort nichts Wirkliches gegeben ist. Aber das ist noch nicht alleine Weisheit. Da muss noch was hinzukommen, nämlich hier, dass Weisheit entwickelt wird, dass man zu dem Punkt kommt, dass da gibt es eben verschiedene Ausdrücke dafür, die absolute Weisheit, die durch die Kenntnis, die Weisheit, die sich selbst erkennt, die sich selbst erkennende absolute Weisheit. Ein anderer Ausdruck, der dafür verwendet wird, ist das klare Licht, klar Licht sein. Wenn das verwirklicht ist, dann wird eben kein Karma mehr angesammelt. Es sind keinerlei leidbringende Geistestrübungen mehr im Geist. Ja, man verwirklicht eine Erkenntnis, man entwickelt die Erkenntnis der Leerheit und daraus entwickelt sich dann klares Lichtsein. Also die absolute Weisheit entwickelt sich daraus.
Das ist nur ein Prozess.
Ja, das entwickelt sich von da heraus, geht dieser Prozess los und dann muss das eben, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, das ist verstanden. Und dann muss es dazu kommen, dass man eben versteht, dass Leerheit und absolute Weisheit untrennbar voneinander sind. Das ist der Schritt, der sich dann vollzieht als nächstes. Ja, die Entwicklung läuft weiter und dann eben an der 10. Bodhisattva-Stufe gibt es diese Beeinflussung durch spirituelle, segensreiche Unterstützung durch die Buddhas in Form von einer Ermächtigung der Lichtstrahlen. Das ist auf der 10. Bodhisattva-Stufe. Geht hier noch auch darum, was jetzt Qualitäten in dem Zusammenhang sind. Wenn wir uns auf dem Weg eben entwickeln, die Art und Weise, wie wir vorgehen, das sind die ganzen leidbringenden Geistestrübungen, Emotionen im Spiel und wir arbeiten uns langsam von den gröberen zu den feineren vor und wo wir am Ende eben ankommen, ist eben die grundlegende Unkenntnis, dass wir am Ende bei der grundlegenden Unwissenheit hingelangen. Dann die verschiedenen, die Gegenmittel eben für diese leidbringenden Geistestrübungen bis hin eben zur Unkenntnis. Das sind eben die Qualitäten der Bodhisattvas. Die Qualitäten der Bodhisattvas wie Liebe, Mitgefühl und dergleichen als Gegenmittel für die unterschiedlichen leidbringenden Geistestrübungen, das sind die Qualitäten, die als Gegenmittel wirken für die verschiedenen leidbringenden Geistestrübungen. Also die Gegenmittel der verschiedenen leidbringenden Geistestrübungen, die diese auflösen, das sind die Qualitäten, die entwickelt wurden. Normalerweise, was wir unter Qualitäten verstehen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Arzt hernehmen, der hier Krankheiten behandelt, dann sind hier eben diese Qualitäten, die Qualität, die hier eben da ist, sind diese Medikamente, die Krankheiten entfernen. Und hier im Zusammenhang mit den eigenen leidbringenden Geistestrübungen, die ausgeräumt werden, diese werden entfernt und das, was eben diese entfernt, das ist die Qualität. Diese Qualitäten, die im Geist aufscheinen und die als Gegenmittel wirken für die leidbringenden Geistestrübungen, die machen einen dann eben zum Bodhisattva. Und entsprechend, wenn sie sich dann, die groben leidbringenden Geistestrübungen werden eben auf der ersten Bodhisattva-Stufe überwunden und entsprechend durch die nachfolgenden Stufen, die sie durchlaufen, werden die immer feineren und feineren leidbringenden Geistestrübungen allmählich entfernt. Und eben, wenn die Bodhisattva sich hinentwickeln zur ersten Bodhisattva-Stufe, da werden eben allmählich die leidbringenden Geistestrübungen vermindert, bis Leerheit, Erkenntnis entsteht, die eben grobe leidbringende Geistestrübungen völlig entfernen. Und dann durch die Bodhisattva-Stufen hin werden eben immer die subtileren, immer feineren leidbringenden Geistestrübungen allmählich aufgelöst und hier eben auch die Leerheitserkenntnis durch die Bodhisattva-Stufen hindurch wandelt sich hier. Da gibt es einen Wandel in Bezug auf die Qualitäten hier, die sich dann auch manifestieren. Da gibt es ja auch die Beschreibung der verschiedenen Fähigkeiten von den Bodhisattvas auf den Stufen, was sie manifestieren können, in welchem Umfang. Das geht damit einher. Wie versteht ihr das, dass wenn eben die Leerheit verwirklicht ist, dass dann noch zusätzlich absolute Weisheit zu entwickeln ist, dass diese noch zu entwickeln ist, von da ausgehend? Ja, wenn die Weisheit noch nicht völlig entwickelt ist, entstehen die Qualitäten natürlich noch.
Ja, das ist dann auch der Unterschied zwischen der Weisheit und der Leerheit.
Ja, es ist eine Frage dahingehend, ob Qualitäten entwickelt wurden eben oder noch nicht. Ob absolute Weisheit da ist oder nicht. Also geht weiter um diese Frage, wie eben aus, wenn man Leerheit erkannt hat, warum es noch weiterhin Weisheit zu entwickeln geht. Das ist einfach der Punkt, wenn Leerheit erkannt wird, dazu braucht es eben einen, der Leerheit erkennt. Da muss es etwas geben, was die Leerheit erkennt. Ansonsten wäre es so wie einfach eine leere Tasse, Abwesenheit von etwas, dann gäbe es da gar nicht. Wenn man davon ausgeht, dass derjenige, der die Leerheit erkennt, das, was die Leerheit erkennt, nicht vorhanden ist, dann fällt man in das Extrem des Nihilismus, dass man annimmt, da ist überhaupt nichts. Dementsprechend gibt es dann eben Erklärungen, wie die im Uttara Tantra Shastra, dem höchsten Kontinuum, wo eben dann die Buddha-Natur, Satagatagaba, dargelegt wird, wo dann eben derjenige, der Leerheit erkennt, beschrieben wird. Das, was die Leerheit erkennt, beschrieben wird. Und wenn man sich das anschaut, das ist eben nicht keine Beschreibung, dass es da irgendwelche Dinge gibt, die wahrhaft existent sind. Es sind keine einzelnen, richtig gehend vorhandenen Sachen, die beschrieben werden. Wenn absolute Weisheit hervorgebracht ist, dann ist ihr Wesen, eben das, was beschrieben wird, ihre Natur, ist das, was auch Mahamudra genannt wird. Aus der Leerheitserkenntnis heraus entsteht Weisheit. Leerheit wird dargelegt, wird etabliert eben auf der Grundlage von diesem vom Sutra-Ansatz, den man den Madhyamaka-Weg nennt, der Philosophie des Madhyamaka. Und auf dieser Basis wird dann absolute Weisheit entwickelt. Wir haben also den Sutra-Ansatz, durch den das etabliert wird. Das ist das Besondere am Mahamudra, dass dann hier eben das kombiniert wird, dieses Herangehen im Sutra-Ansatz dann durch die besonderen Methoden zum Entwickeln von absoluter Weisheit auf Ebene des Vajrayana. Es gibt deswegen manchmal auch die Aussage, dass das Madhyamaka dem Nihilismus gleicht. Es ist eben dahingehend zu verstehen, nicht, dass es wirklich Nihilismus wäre, sondern aber, dass es im Augenblick, wo der Aspekt von absoluter Weisheit zu dieser Sichtweise nicht hinzukommt, es auf die Seite des Nichtvorhandenseins, also die Leerheit betont, insofern eben zum Nihilismus zuschlägt, hierüber tendiert. Dann, wenn wir uns demgegenüber hier das Yogacara anschauen, im Yogacara sieht es so aus, dass hier eben auch in Bezug auf die absolute Wirklichkeit die Rede ist von Yongdrup oder perfekter Existenz. Das ist eigentlich auch ein Synonym wieder für die Buddha-Natur, nämlich die unveränderliche Buddha-Natur. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, wenn man das nicht gut versteht, dann versteht man es gleich einem Atman, dauerhaften Wesen, wie im Hinduismus, wie es nicht gemeint ist. Es ist eben das Hervorbringen absoluter Weisheit. Hier gibt es an dem Punkt auch viele Debatten zwischen Madhyamaka und Yogacara, zwischen diesen beiden Sichtweisen. Bei diesen Debatten geht es jetzt aber nicht um einen Streit, sondern da geht es darum, dass eben durch diese Debatte das Verständnis geschärft wird von dieser Sachlage. Ja, also die letztendliche Frucht zu verwirklichen, absolute Weisheit, das wird eben auch genannt Dharmakaya. Und eine Art, wie das auch dargelegt wird, ist eben als die Einheit von Kenntnis und Leerheit. Es ist also nicht nur Leerheit, sondern es ist auch Kenntnis. Das ist der wichtige Punkt.
Und Dhammadhatu.
Ja, es wird auch genannt Dhammadhatu oder die Natur der Phänomene. Die Sphäre der Gegebenheiten. Dhammadhatu sollten wir haben. Und das ist eben das, was es zu erlangen gibt. Dhammadhatu wird es genannt, wird genannt Dhammakaya. Dhammakaya, es wird genannt die Einheit von Leerheit und Erkenntnis, es wird genannt die Einheit von Leerheit und Klarheit, wird auch genannt die Einheit von Leerheit und Freude, absoluter Freude, eben absolute Weisheit, die man versucht zu entwickeln und die eben dazu führt, dass Buddhaschaft verwirklicht wird. Und der Buddha hat dementsprechend alle möglichen verschiedenen Methoden gelehrt, um dies zu entwickeln. Es ist eben die Abfolge, wenn wir uns das anschauen, wie der Buddha gelehrt hat, ist die Abfolge der drei Lehrzyklen der Lehre. Also zunächst einmal der erste Lehrzyklus, wo der Buddha die Hinayana-Lehren dargelegt hat, wo eben auch das wahre Wesen der Dinge nicht vollkommen negiert wurde, sondern hier ein gewisser Aspekt einfach nicht angesprochen wurde. Hauptsächlich die Wesenlosigkeit der Person im Fokus stand, aber nicht der Gegebenheiten. Auf dieser Basis eben die Wesen angeleitet wurden. Dann im zweiten Zyklus wurden die Prajnaparamita-Lehre gegeben, eben auf dem Gaya-Hügel bei Rajgir, wo dann dargelegt wurde, dass die Wesenlosigkeit der Person und der Dinge ganz klar formuliert wurde so. Also es ist die Leerheit, ein wahres Wesen ist nicht vorhanden. Und dann das Dritte war dann eben dann entsprechend, das war eben das Gegenmittel gegen das Festhalten an einem wahren Wesen in der Person und in den Dingen. Und dann entsprechend wurde dann eben der dritte Zyklus gelehrt, wie man ihn zum Beispiel findet in den Darlegungen über die Buddha-Natur im Uttara-Tantra-Shastra, dem höchsten Kontinuum, wo dann eben die erklärt wurde, die Natur des Geistes als Grundlage für das Entstehen von absoluter Weisheit. Hier eben dann die Betonung der Qualitäten des erwachten Zustandes, die hier hervorgehoben werden. Das ist eben nicht nur dass die Verwirklichung des Buddhas nicht nur im Freisein von oder im Fehlen einer Eigennatur, einer Erkenntnis eines Fehlens eines wahren Wesens besteht, sondern dass hier auch Qualitäten vorhanden sind. Und entsprechend dann als nächstes lehrte der Buddha eben die buddhistischen Tantras, um hier eben aufzuzeigen, wie absolute Weisheit tatsächlich hervorgebracht wird. Wir haben hier, was eben die zweite Drehung des Rades in Rajgir, wo Prajnaparamita-Lehren gelehrt wurden, angeht. In Bezug auf Leerheit gibt es eben zwei Ansätze, wie dann eben in der Folge dargelegt wurde. Und den einen finden wir eben entsprechend bei Nagarjuna, wo ganz direkt man sich versucht klarzumachen, die Leerheit sämtlicher Gegebenheiten, der direkte Ansatz, Leerheit zu verstehen. Und dann gibt es einen etwas weniger direkten Ansatz, eben wie er über Asanga vermittelt wird, bei dem man dann eben mit Zuhilfenahme von anderen Methoden wie Mitgefühl und dergleichen, man dann über einen Umweg quasi das Festhaften an einem wahren Wesen in der Person und den Dingen auflöst und so zum Verständnis der Leerheit gelangt.
Get in the middle of the day, 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 get in the middle of the day